ARD.
Jedes Geräusch, jede Rakete, jedes Kampfflugzeug, jedes Drohnengeräusch fühlt sich an wie ein Fluch, wie ein Unheil, das über uns hereingebrochen ist.
Das sagt Farideh. Sie arbeitet als Mediengestalterin in Teheran, aber will die Stadt gerade nicht verlassen, obwohl sie Angst hat. Der Krieg im Iran geht weiter und auch wenn der oberste Führer Khamenei getötet wurde, scheint das Regime erstmal weiter zu funktionieren. Also keiner weiß, wie lange das noch so geht und deshalb finden wir es wichtig, nochmal dahin zu schauen. Was bedeutet der Krieg für Iraner und Iranerinnen, aber auch für das Nachbarland Türkei und die Verbündeten des Iran, zum Beispiel Russland? Das wollen wir in der heutigen Folge klären. Einmal spreche ich mit dem ARD-Korrespondenten Uwe Lüb im Studio Istanbul und mit Norbert Hahn, unserem Korrespondenten für Russland. Den Podcast findet ihr auch in der ARD-Audiothek. Heute mit mir Janina Werner. Hallo Uwe.
Hallo.
Du bist gerade an der Grenze zum Iran. Beschreib doch mal, wo du da bist.
Ja, wir sind die vergangenen beiden Tage, Dienstag und Mittwoch, an der Grenze gewesen, nochmal östlich von Van. Und Van ist ja in der Türkei schon sehr, sehr weit im Osten. Und dann sind es von hier nochmal 100 Kilometer bis zur türkisch-iranischen Grenze. Es gibt drei Grenzübergänge. Zwei sind angeblich geschlossen. Das konnten wir nicht überprüfen. Und wir waren an dem größten Grenzübergang, der auch noch geöffnet war. Zwischendurch gab es wohl Schwierigkeiten auf der iranischen Seite und es wurde niemand mehr rübergelassen. Zumindest Iranerinnen und Iraner wurden nicht mehr rübergelassen. Und da kamen dann sehr schnell Gerüchte auf, dass man die Menschen nicht mehr aus dem Land lässt mit Absicht. Aber angeblich waren es technische Probleme und wir haben dann Dienstag, Mittwoch gesehen, doch, es kommen Menschen rüber. Aber es sind nicht so wahnsinnig viele. Also in den beiden Tagen, die wir das da beobachtet haben, waren es schon Menschen in einer Größenordnung, ein dreistelliger Bereich, ob das nun 300 oder 400 oder sogar 500 in Gänze waren, das kann ich schwer einschätzen, aber dass man jetzt von einer Flüchtlingsbewegung aus dem Iran in die Türkei sprechen müsste, nein, das muss man nicht, aber das kann sich natürlich noch ändern.
Haben denn die Iranerinnen und Iraner offen mit euch gesprochen? Konntet ihr mit ihnen sprechen? Wie war das?
Also wir haben sehr viele angesprochen, die meisten haben aber sofort abgewinkt und wollten nichts sagen. Das muss jetzt erstmal nicht viel heißen. Man kann sich das vielleicht auch vorstellen, wenn man mit Bussen oder wenn man gedrängt in Autos sitzt und an die Grenze gefahren wird und dann letztlich zu Fuß rüberkommt, weil das waren die allermeisten, die dann zu Fuß über den Grenzübergang gekommen sind. Wir haben nur sehr, sehr wenige Autos gesehen, abgesehen vom Güterverkehr. Da kamen eben auch iranische Fahrzeuge. Aber von Privatautos waren es wirklich nur sehr, sehr wenige. So, und wenn man sich jetzt vorstellt, die Menschen sind halt erschöpft von einer sehr langen Reise. Das haben sie teilweise auch gesagt. Lasst mich bitte in Ruhe. Ich bin einfach nur noch müde. Ich will mit niemandem mehr sprechen. Ich will nur noch irgendwo ankommen. Einige haben aber dann doch sehr ausführlich geschildert, warum überhaupt sie über die Grenze in die Türkei gegangen sind. Im Vordergrund stand bei vielen Sicherheit. Es gab einige, die aus relativ alltäglichen Motiven in die Türkei gegangen sind, weil sie gesagt haben, ich lebe normalerweise sowieso nicht im Iran. Ich war dort und habe Geschäfte gemacht, habe Verwandte besucht und so weiter. Meine Rückreise war ohnehin geplant. Andere haben gesagt, ich bin jetzt früher zurückgereist, weil es ist tatsächlich etwas gefährlich dort und man will da nicht wirklich sein. Und dann gab es aber eben auch die, und das waren gar nicht so wenige, die sehr eindrücklich geschildert haben von ihren Traumatisierungen, von der Angst, die sie befallen hat, weil sie etwa Zeugen wurden von Bombeneinschlägen in relativer Nähe. Sie selber sind unverletzt geblieben, aber die Angst dadurch ist so groß geworden, dass sie gesagt haben, wir müssen hier weg. Also eine Frau mit ihrer Tochter, die so 17, 18 Jahre ungefähr alt, die Tochter, die war sehr stark traumatisiert nach unserem Eindruck und die haben erzählt, wir waren gerade beim Bäcker und haben Brot gekauft und dieses Brot hatten sie tatsächlich auch immer noch bei sich und dann schlug neben uns eine Bombe ein. Wir sind noch mit dem Schrecken davongekommen, aber das war der Moment, in dem wir beschlossen haben, wir müssen hier weg. Das war in Umria, das ist eine Stadt, die von der Grenze nochmal so um die 100 Kilometer weiter entfernt ist, Richtung Osten, Südosten. Und dann gab es eben auch eine andere Frau, die uns gesagt hat, ich kann doch mit meinem kleinen Sohn, ein 4-, vielleicht 5-Jähriger, den sie fest an der Hand hielt, den kann ich doch nicht in diesen Bomben lassen. Ich muss gucken, dass er in Sicherheit kommt. Und die hatte sich dann auf den Weg nach Istanbul gemacht, wo sie Verwandte hat, bei denen sie nun erstmal unterkommt. Also durchaus Schilderungen von Menschen, die den Bomben entgehen möchten und auch dem befürchteten Chaos, das möglicherweise im Land noch aufkommt. Noch ist es aber nicht so weit. Das haben wir auch gehört, dass die Versorgung mit Lebensmitteln durchaus noch gegeben ist, die Vorräte groß genug zu sein scheinen und von dieser Seite im Moment keine Bedrohung vorhanden ist.
Jetzt wird ja auch als Nachfolger des obersten Führers sein Sohn Mojtaba Khamenei gehandelt. Was weißt du denn darüber? Und es ist ja der Sohn des getöteten Khamenei, also ist er schon auf seiner Linie oder wie würdest du das beschreiben?
Also vorweg, ja, das würde ich schon so sagen und nicht nur ich, das sagen alle anderen Beobachter und Iran-Kenner, Kenner des Regimes durchaus auch. Mojtaba ist sozusagen der Wunschkandidat seines Vaters, des getöteten Ali Khameneis gewesen. Mojtaba Khamenei ist Mitte 50 und er hat als junger Mann schon in den Büros seines Vaters, der ja über Jahrzehnte oberster religiöser und politischer Führer des Iran war, des Regimes dort, der hat schon als junger Mann in den Büros seines Vaters gearbeitet, die auch geleitet. Ihm werden auch gute bis sehr gute Verbindungen zur Revolutionsgarde nachgesagt und das alleine sagt ja wiederum etwas aus über seine Prägung. Über diese Verbindungen soll er auch vermögend oder reich sogar geworden sein und angeblich gab es schon in den Nullerjahren interne Berichte, dass Ali Khamenei seinen Sohn Mojtaba gerne als Nachfolger sehen würde. Aber damals wurden religiöse Defizite festgestellt und diese religiösen Defizite, die musste er dann wohl erstmal nacharbeiten, denn es ist ja eine Voraussetzung im Iran, dass oberster Ayatollah nur jemand werden kann, der selbst ein Mullah, also ein religiös Gelehrter ist. Und dann ist der Mojtaba Khamenei in den vergangenen Jahren in der Öffentlichkeit sehr wenig aufgetreten, aber er soll es nun tatsächlich werden. Die Frage ist aber, wann das der Fall ist. Also erstmal ist Ali Khamenei ja nach der Absage auch der Trauerfeier noch gar nicht bestattet worden und der Nachfolger Ali Khameneis muss ja vom Expertenrat gewählt werden, einem 88-köpfigen Gremium, bestehend aus Geistlichen, die ihrerseits schon auch konservativ geprägt sind. Und da kommen wir eben wieder zurück zur Prägung, zur Ausrichtung Mojtabas. Er wird inhaltlich mit großer Sicherheit in die Fußstapfen seines Vaters treten.
Jetzt gibt es US-Berichte, dass Donald Trump kurdische Streitkräfte bewaffnen will. Was hörst du darüber und was würde das bedeuten?
Also das ist noch nicht bestätigt, aber ja, diese Berichte gibt es. In den USA sagt man dazu nichts Konkretes, aber es würde schon alles zusammenpassen. Zum einen die Sorge des Regimes in Teheran, dass so etwas passieren könnte. Deswegen sind in den vergangenen Tagen offenbar Angriffe auf die kurdische Region im Norden, Nordwesten Irans verstärkt worden und auch Angriffe auf den Nordirak, die Region rund um Erbil, wo sich eben viele Iran-kritische, wenn nicht sogar feindliche Kurdinnen und Kurden aufhalten. Von dort sind Angriffe gemeldet worden aus dem Iran. Es hat umgekehrt aber auch von Israel und den USA Angriffe gegeben, wiederum mehr im Territorium natürlich des Iran, Aufstellungen der Revolutionsgarde, des Sicherheitsapparates, des Regimes, um sozusagen den Weg zu bereiten, dass Kurden von dort aus sich auflehnen können, ohne eben sofort wieder Repressionen des Regimes zum Opfer zu fallen. Nun heißt es aber, das ist auch nicht bestätigt, dass wiederum aber die irakische Regierung eigene Soldaten an die irakisch-iranische Grenze schicken will, um zu verhindern, dass über diesen Korridor, nämlich diese kurdische Region im Osten Iraks an der Grenze zum Iran, dass über diesen Korridor Waffen dann wiederum für kurdische Kämpfer in Iran geliefert oder transportiert werden. Das könnte aber durchaus sein, dass das in den kommenden Tagen das Zentrum der kriegerischen Auseinandersetzungen wird.
Und würde das dann Bürgerkrieg bedeuten?
Nicht zwingend, aber die Sorge vor einem Bürgerkrieg, die ist tatsächlich sehr groß. Und wir müssen auch sehen, wie sich die Bevölkerung des Iran zusammensetzt. Das ist ja nicht ein homogenes Volk von Persern, sondern es gibt sehr, sehr viele verschiedene Ethnien. Perser sind wohl die größte Gruppe mit um die 50, ein bisschen mehr Prozent. Aber es gibt eben auch eine ganze Menge andere. Und da ist die Gefahr schon gegeben, dass es zu einem inneren Krieg, einem Bürgerkrieg kommt, je nachdem, wer welche Interessen durchsetzen will. Diese Gefahr ist übrigens auch gegeben, sollte das Regime tatsächlich verschwunden sein und sich dann die Frage stellt, wie geht es im Land weiter und wer wird an welcher Stelle was zu sagen haben. Das könnte dann eben auch passieren, dass verschiedene Gruppen ihren Einfluss geltend machen wollen. Die reine Tatsache, dass jetzt ein Aufstand aus dem Inneren gegen das Regime möglicherweise angeleitet wird von Gegnern des Regimes aus der kurdischen Region, dass die so einen Aufstand anleiten. Aus dieser Tatsache alleine geht natürlich noch kein Bürgerkrieg hervor, aber die Gefahr ist definitiv da.
Und jetzt hat die Luftabwehr der NATO auch gestern eine vom Iran abgefeuerte ballistische Rakete abgefangen, also in der Türkei. Was kann das für den weiteren Verlauf auch bedeuten?
Ja, da muss man jetzt erstmal schauen, ist es eine iranische Rakete gewesen? Da ist man sich ja nicht zu 100% sicher. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, weil wenn man die Flugbahn nachzeichnet, dann kam sie aus dem Iran und sie ist dann von Abfangraketen der NATO abgeschossen worden. Wenn man sich wiederum die Flugbahn anschaut, dieser Rakete, die dann eben kurz vorm Eintritt in den türkischen Luftraum unschädlich gemacht wurde, wohin wäre sie weitergeflogen? Theoretisch hatte sie Kurs genommen, offenbar auf den NATO-Stützpunkt Incirlik in der Türkei, in der Nähe von Adana. Und das hätte natürlich durchaus bedeuten können, wäre sie dort eingeschlagen, dass die Türkei sich in diesem bewaffneten Konflikt an der Seite der USA auch engagiert hätte. Die Türkei will aber nicht in diesen Krieg hineingezogen werden. Und das ist das, was Außenminister Fidan auch seinem Kollegen in Teheran, Arakchi, telefonisch klargemacht hat. Der iranische Botschafter ist eingestellt worden, Protestbesorgnis sind übermittelt worden. Also die Gefahr eines noch größeren Flächenbrandes, die ist durchaus gegeben. Das wiederum ist aber nach allem, was wir bisher beobachten können, die Strategie des Regimes, dass man auf diesem Wege, indem man immer mehr Länder in den Konflikt reinzieht, Druck macht indirekt auf die USA und Israel, ihrerseits die Angriffe möglichst bald zu stoppen.
Und vor dem Konflikt, wie waren denn eigentlich auch so die Beziehungen zwischen dem Iran und der Türkei?
Eigentlich zumindest nicht schlecht, wenn man es mal vorsichtig formulieren möchte, wenn nicht sogar gut. Man ist wirtschaftlich ziemlich eng verwoben und das will man auch noch weiter ausbauen. Und das haben wir erst vor wenigen Wochen, vielleicht wenige Monate mitbekommen. Da gab es ein Treffen in Ankara. Der iranische Außenminister Arakchi war hier. Fidan, wiederum der türkische Außenminister, war vor längerer Zeit auch in Teheran. Also man hat durchaus Kontakt zueinander und versucht, die Beziehungen zu vertiefen. Es gibt ja auch wirtschaftliche Abhängigkeiten, also beispielsweise Gaslieferungen aus dem Iran in die Türkei, auf die Türkei, ich will fast sagen, angewiesen ist. Es wäre zumindest sehr schwer, diese Gaslieferungen zu ersetzen. Also von daher kann man sagen, es sind nachbarschaftliche Beziehungen, die offenbar ganz gut funktioniert haben in der Vergangenheit, auch was den Reiseverkehr anbelangt. Man kommt mit dem normalen Personalausweis, dem türkischen, in den Iran und umgekehrt und kann sich innerhalb eines halben Jahres bis zu 90 Tage im jeweils anderen Land aufhalten. Da sind keine Visa nötig. Also von daher kann man schon sagen, dass die Beziehungen bisher eigentlich ganz gut waren, weiter ausgebaut werden sollten, dass das jetzt natürlich alles auch auf der Kippe steht, die Türkei in diesem Konflikt aber nach Möglichkeit neutral bleiben möchte. Übrigens ähnlich, wie wir das ja auch gesehen haben, schon im Ukraine-Krieg. Die Türkei unterhält Beziehungen zu Russland und zur Ukraine.
Danke, Uwe, für deine ganzen Eindrücke und Einschätzungen.
Gerne.
So
Syrien, Venezuela und jetzt Iran. Russland verliert Verbündete. Und was bedeutet das für den Krieg in der Ukraine? Darüber spreche ich mit unserem Korrespondenten für Russland, Norbert Hahn. Hallo Norbert, du stehst ja sogar mit mir hier im Studio. Hallo.
Hallo Janina.
Sag mal, wie reagiert denn der Kreml auf den Angriff im Iran?
Ja, es freut ihn natürlich nicht. Es ist wieder ein Verbündeter, ein wichtiger Verbündeter weniger geworden jetzt. Wir haben ja in den vergangenen Jahren da einige Länder gesehen, die für den Kreml wichtig waren und die jetzt nicht mehr sozusagen in seinem Machtbereich sind. Länder wie Syrien oder jetzt zuletzt Venezuela. Und ja, Iran muss sich da jetzt eben einreihen. Es gibt den einen oder anderen Vorteil, den man aus der Situation jetzt im Kreml auch ziehen kann. Aber langfristig gibt es halt vor allen Dingen Nachteile und darüber ist man natürlich nicht froh. Und zuletzt hat das die Sprecherin des Außenministeriums in Moskau, Maria Sacharowa, nochmal so auf den Punkt gebracht. Ja, sie sagt, es gibt eine beispiellose Eskalation der Spannungen in der Region. Der Angriff der USA und Israels sei eben unprovoziert gewesen und verantwortungslos, rücksichtslos und verstoße eben gegen die Prinzipien des Völker- und humanitären Rechts und stürze eben die Region tiefer in den Abgrund.
Und was heißt das denn, wenn jetzt Syrien weggebrochen ist, Venezuela und wahrscheinlich jetzt ja auch noch der Iran? Also da muss doch schon ein bisschen Stress sein, oder?
Ja, da ist auf alle Fälle Stress. Nur was wir eben im Westen auch sehen müssen, wir nehmen immer gerne diese Beispiele und sagen, Syrien und Venezuela sind eben weg und dem Kreml geht's immer schlechter in dem Zusammenhang. Natürlich ist das ein ganz großer Punkt für Putin. Man möchte möglichst viele Länder im eigenen Einflussbereich behalten. Man möchte weiter eine Großmacht sein, Supermacht sein, auch in einer multipolaren Welt. Und trotzdem sieht man eben, wie der Westen und vor allen Dingen die USA eben im eigenen Machtgebiet fischen. Das ist nicht nur Lateinamerika, das ist nicht nur der Nahe Osten, das ist auch sozusagen der Hinterhof von Russland, Zentralasien und Kaukasus, wo sich die USA viel Mühe geben, da einen Fuß in die Tür zu bekommen. Aber auf der anderen Seite gewinnt Russland eben auch dazu in einigen Ecken der Welt, im globalen Süden, in Afrika, zum Teil auch in Lateinamerika. Man hat die Schwellenländer, die BRICS-Staaten, wo man eine immer größere Rolle spielt. Also es ist nicht ganz so einfach, wie wir das im Westen gerne sehen.
Im Januar 2025 haben sich ja auch nochmal Russland und der Iran ihre Partnerschaft, sage ich jetzt nochmal, besiegelt, haben ja nochmal so ein Abkommen beschlossen oder vertieft. Was stand denn da genau drin?
Es ist ein Vertrag, der eigentlich alle Lebensbereiche umfasst und an den auch gerade Wladimir Putin große Hoffnungen geknüpft hat. Das hat ja dann vor der Presse auch noch mal richtig auf den Punkt gebracht. Ja, er sagt, dass die Beziehungen zwischen den beiden Ländern halt umfassend sind, für beide Seiten vorteilhaft und dass man eben bestrebt ist, auf dem Erreichten aufzubauen, die Beziehungen auf eine neue Ebene zu stellen und dass dieser zwischenstaatliche Vertrag für über eine umfassende strategische Partnerschaft eben dazu weiter dienen soll.
Und was hatte das auch für wirtschaftliche Auswirkungen? Wurde da, also du hast ja gesagt, es hat alle Lebensbereiche eingeschlossen, also auch wirtschaftlich enge Verflechtungen?
Ja, gerade die Wirtschaft war da an der Stelle eben gerade vor allem Wladimir Putin sehr wichtig, habe ich das Gefühl. Russland stellt sich etwas vor, Russland hofft, so ein bisschen der alte Traumzugang zum Indischen Ozean über Aserbaidschan, Transitstrecken zu bauen, Öl, Gas zu liefern, eben an den Indischen Ozean, um die Märkte, die um den Indischen Ozean eben sind, Asien, zum Teil eben dann auch Afrika zu erreichen. Das ist ein langer, langer Plan gewesen und da wollte man einfach ein Stückchen weiterkommen. Man wollte den Warenhandel erhöhen, da ist relativ wenig passiert nach Vertragsabschluss. Da waren die Hoffnungen höher als die Realität, sie dann bestätigt hat. Das ist schon sehr interessant. Aber was es eben nicht gibt in diesem Vertrag ist, es gibt keinen militärischen Beistand. Also wenn eines der beiden Länder überfallen wird, dann leistet das andere Land eben keine Hilfe. Und wenn ich das richtig sehe, war es auch gerade der Iran, der so ein bisschen darauf gepocht hat und gesagt hat, wir können das selbst.
Aber jetzt ist natürlich interessant, dass klar ist, Russland wird den Iran nicht militärisch unterstützen können oder wollen, oder?
Ja, ich würde sagen beides. Also Russland will nicht militärisch unterstützen. Iran hat auch nicht nachgefragt, aber ich denke, Russland will das auch nicht. Und ich denke, ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, die Amerikaner stecken eben logischerweise als Angreifer ganz tief in diesem Krieg drin. Russland braucht die Amerikaner. Wir haben ja in Europa auch öfter Diskussionen darüber, wie sehr wir die Amerikaner brauchen. Und Putin braucht eben Trump, um irgendwie aus dem Schlamassel in der Ukraine rauszukommen. Ob man das jetzt einen Friedensschluss nennen will, ob man das einen Waffenstillstand zugunsten Russlands nennen will, wie auch immer, da ist er ja auch im gleichen Fahrwasser wie Zelensky auf der anderen Seite. Also beide brauchen Trump. Und deswegen gibt man sich sehr hart, wenn es beim Verbalen bleibt. Aber praktisch tut man nichts. Und das ist sozusagen die Blaupause, die man auch schon in Venezuela gesehen hat. Das, was ja auch ein Partner war.
Und zu Beginn des Ukraine-Kriegs hat der Iran Russland ja auch mit Lieferungen von Shahed-Drohnen unterstützt. Vielleicht kannst du noch mal erklären, was das für Drohnen sind, weil nicht jeder weiß ja direkt, was das ist.
Also in den ersten Phasen des Krieges, eigentlich immer noch, aber in den ersten Phasen des Krieges war diese Shahed-Drohne, die die Iraner geliefert haben, schon wirklich ein ganz großes Fund für die russische Seite. Also ich glaube, ich bin jetzt kein Militärhistoriker, aber ich glaube, man kann sagen, dass der Drohnenkrieg, wie ihn Russland geführt hat und wie er sich jetzt entwickelt hat zwischen Russland und der Ukraine, dass das wirklich ein ganz neues Kapitel aufgemacht hat in der Kriegsführung. Und ganz wesentlich daran beteiligt war eben diese Shahed-Drohne aus dem Iran. Sie lässt sich einfach bauen, sie ist relativ preiswert, sie kann relativ viel Sprengstoff tragen. Also selbst die Urversion trägt 50 Kilogramm Sprengstoff, die neuen Versionen tragen sogar mehr. Und das ist eine Sprengkraft wie von einer Artilleriegranate oder wie bei einem leichten Luftangriff. Und wir sehen ja auch an der Art und Weise, wie zivile Infrastruktur zerstört wird in der Ukraine, was diese Shahed-Drohne kann. Die meisten dieser Angriffe oder die meisten dieser Schäden sind eben durch diese Art von Drohnen verursacht worden. Also die Bedeutung von dieser Drohne war eben wirklich immens. Mittlerweile baut Russland diese Drohnen selbst in Tatarstan, ein paar hundert Kilometer östlich von Moskau, und baut diese Drohnen mit Hilfe auch von Arbeitern aus dem globalen Süden, aus Afrika, aus Lateinamerika, auch aus Asien. Man hat das Ganze ein bisschen verfeinert. Was man vielleicht noch sagen muss, ist, man glaubt immer, Russland kann das jetzt alles selbst machen und macht es alles selbst, aber ganz so ist es eben auch nicht. Es gibt immer noch die technischen Berater, die Unterstützer aus dem Iran, die auch bei der Drohnenproduktion in Tatarstan, der russischen Drohnenproduktion, eben dabei sind. Die ganze Fertigungsstrecke wurde aufgebaut mithilfe der Iraner. Und die Drohnen, die man da baut, die haben immer noch Bestandteile aus dem Iran. Also ohne den Iran scheint es immer noch nicht ganz zu gehen. Und es werden auch noch immer Drohnen, fertige Drohnen direkt aus dem Iran geliefert.
Kann denn Russland auch von dem Krieg im Iran jetzt profitieren? Also der Ölpreis, hört man ja schon, wird steigen. Kann das nicht was sein, was Russland auch in die Hände spielt?
Es gibt ganz sicher Punkte, die Russland in die Hände spielen, zumindest kurzfristig. Und das eine, sagst du ganz richtig, ist Öl und Gas. Jetzt diese Woche, in diesen Tagen, sind zwei Tanker umgeleitet worden nach Indien, wo die Raffinerien in den letzten Wochen, Monaten davon Abstand genommen haben, russisches Öl zu verarbeiten, weil die Amerikaner eben so einen Druck auf die Regierung gemacht haben. Aber unter dem Stress jetzt dieses Krieges und der steigenden Ölpreise überlegt man es sich scheinbar noch ein bisschen anders. Also es werden jetzt zwei Tanker umgeleitet, die eigentlich nach Südostasien sollten. Die werden jetzt nach Indien gehen. Daran sieht man aber im Grunde, wie sich das Ganze bewegt. Und kurzfristig gibt es auf alle Fälle Chancen da für Russland. Das ist ganz klar. Also das sind die politischen Dinge. Langfristig könnte es an der Stelle auch Chancen geben, mehr Geld zu verdienen durch Öl und Gas. Nämlich dann, wenn dieser Krieg sich weiter fortsetzt, wenn er womöglich zu einem Flächenbrand wird. Also alles, was diesen Krieg verschärft, verschärft die Situation auf dem Öl- und Gasmarkt und spielt Russland in die Hände. Aber es gibt natürlich auch politische Dinge, die Russland in die Hände spielen. Das ist zum Beispiel die Tatsache, dass die USA politisch geschwächt werden können auf der globalen Ebene. Plötzlich ist nicht nur Russland derjenige, der Völkerrecht bricht, sondern die Amerikaner tun das quasi jetzt auch. In Reihe, muss man ja schon fast sagen. Das ist jedenfalls die Meinung der meisten Völkerrechtler. Also Russland kann auf internationale Bühne in einem anderen Licht erscheinen, auch in der UNO neue Freunde gewinnen, kann seinen Standpunkt bei den Schwellenländern, in der BRICS-Gruppe stärken. All diese Dinge, diese weichen Punkte muss man eben auch sehen. Es gibt da durchaus noch was für Russland zu holen.
Jetzt hast du es vorhin auch schon angesprochen, die Bedeutung für den Ukraine-Krieg. Also ich meine, gerade kommt der nicht mehr in den Nachrichten vor. Und auch Donald Trump wird jetzt, glaube ich, auf absehbare Zeit erstmal keine Zeit haben, um neue Friedensverhandlungen da voranzutreiben. Wie spielt das auch Russland in die Hände?
Also wenn man es interpretiert, dann interpretieren es ja die meisten Beobachter so, dass Russland auf Zeit gespielt hat. Und diese Zeit, auf die Russland gespielt hat, da muss Russland nicht mehr spielen, die kommt jetzt von selbst. Also das ist auch eine Nachricht jetzt aus diesen Tagen, dass die nächste Runde der trilateralen Gespräche, der Waffenstillstandsfriedensgespräche, wie man es mal nennen will, dass die jetzt ausgesetzt ist. Und das ist eine ganz klare Folge dieses Krieges. Das ist ganz klar. Und natürlich könnte ich mir vorstellen, dass es eine gewisse Hoffnung gibt, auch im Kreml, dass Donald Trump jetzt mit diesem Ding hier so beschäftigt ist, dass der Friedensschluss jetzt Ukraine oder Russland nicht mehr ganz oben auf seiner Agenda steht, sondern vielleicht auf Platz 2 oder vielleicht rutscht er sogar noch weiter runter. Natürlich ist das eine Hoffnung dort. Das ist ganz klar. Und es gibt auch noch andere Punkte. Man könnte jetzt an die Hardware gehen. Man könnte auch sagen, die Frage ist, wie lange der Krieg dauert. Die Frage ist, wie viel Material die Amerikaner da einsetzen für sich, aber eben auch für ihre Verbündeten. Das hat dann Konsequenzen vor allen Dingen bei der Luftabwehr, wenn die Amerikaner viel Patriot-Raketen zum Beispiel liefern müssen, weil die Iraner noch genug Raketen haben, ballistische Raketen haben, um anzugreifen. Dann hat man halt einen hohen Verbrauch an der Seite und dann werden die Amerikaner nicht mehr so groß gewillt sein, noch mehr Luftabwehrsysteme eben an die Ukraine zu liefern. Systeme, die die Europäer kaufen, aber die die Amerikaner liefern müssen. Und auf diesen Punkt hat ja die Administration schon vor Monaten hingewiesen. Warum soll man das alles in die Ukraine geben? Abgesehen davon, gut, man kriegt Geld dafür, aber am Ende fehlt es einem selbst im Arsenal. Und das ist eine Situation, die hier jetzt durchaus vielleicht nicht gerade massiv, aber die in ersten Stufen entstehen könnte und die auch dazu führt, dass vielleicht in der Ukraine weniger Material ankommt. Also es gibt da schon einige Ecken.
Danke, Norbert, für deine ganze Expertise und dass du heute mit mir hier im Studio warst.
Danke.
Und das war's auch schon wieder mit der Folge für diese Woche. Wenn sie euch gefallen hat, abonniert uns gerne, lasst uns gerne auch ein Sternchen da, empfehlt uns euren Freunden, damit eben uns alle auch finden und hören können. Und ich habe noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Wenn ihr auf dem Laufenden über Russlands Verstrickung bleiben wollt, bei Streitkräfte und Strategien sprechen die Hosts mit ARD-Reportern über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und über Länder, die sich zunehmend bedroht fühlen. Hört da gerne mal rein, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link bekommt ihr in den Shownotes. Aber wir freuen uns auch, wenn ihr Themen habt, die wir unbedingt mal machen sollten. Kritik, Anregungen, Feedback, schreibt uns gerne in die Kommentare bei Instagram, Facebook oder YouTube. Oder auch gerne eine Mail an weltspiegel.podcast@ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatte Heribert Roth. Mitgearbeitet an dieser Folge hat Nils Neubert und Caroline Mennerich. Und der Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstagnachmittag, der 5. März.